Er hat Streit mit seiner Familie, die bedroht hatte früher, hat seine Mutter geschlagen, er hat sie sogar mit dem Tod bedroht. Deswegen hat er nicht mehr nach Hause können, aber er hat zu seiner einen Schwester können.
Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Heute der Bruder, ein Monster. Im heutigen Fall geht es um zwei Brüder und um eine Familie, wo der Tat vom einen von diesen Brüdern zugrunde geht. Der eine Bruder, der Übeltäter in Anführungs- und Schlusszeichen, heisst Hakan Akay. Der Name ist geändert, selbstverständlich. Und dann geht es um seinen Bruder, den Demir. Und mit dem Demir hast du, Dennis Frosch, geredet über den Fall. Und dein Artikel, der fängt mit einem Selbstmord an von dem Bruder Hakan. Magst du uns den Hakan mal vorstellen?
Der Hakan Akay ist in den 70er Jahren in Basel geboren und er war immer ein bisschen ein Problemkind gewesen. Er hat sich schon in der Schule immer geprügelt und war für die Eltern so belastend gewesen, dass er dann, ich glaube, mit 12 ins Internat gekommen ist und mit 15 dann durch schlechte Kollegen drogensüchtig geworden ist. Er hat Heroin genommen, hat immer Scheiß gemacht, hat sich immer geprügelt mit allen, hat dann angefangen mit 17, glaube ich, Überfall auf Raubüberfall zu machen. Und man hat eigentlich erst später festgestellt, dass er an Schizophrenie leidet und dass das mit wahrscheinlich Drogen induziert. Oder zumindest haben sie Drogen sicher nicht besser gemacht. Er ist dann im Gefängnis gelandet, ist 20 Jahre im Gefängnis gewesen und hat sich dann selber umgebracht.
Mhm. Also rechte Laufbahn. Wieso ist er dann im Gefängnis gesessen?
Er ist im Gefängnis gesessen, weil er seine Schwester umgebracht hat.
Also da ist ein Mann, der offensichtlich einfach ein Problem hatte mit Schizophrenie.
Genau.
Hat es denn da kein Warnzeichen gegeben? Oder hat es auch niemanden gegeben, der die Warnzeichen abgegeben hätte?
Es hat ganz viele Warnzeichen gegeben. Deswegen war er ja auch in dem Internat und nachher verhaftet worden. Ich muss die Geschichte, glaube ich, von Anfang an erzählen. Also, er ist ins Gefängnis gekommen. Das erste Mal ist er ins Gefängnis gekommen, wo er Ende 1998 eine Dinnerfiliale überfallen hat und die Verkäuferin mit einem Messer am Hals verletzt hat. Dort ist er in Untersuchungshaft gekommen. Und nach zwei Wochen der Untersuchungshaft hat man ein psychologisches Gutachten von ihm erstellen. Und er hat ihn in die psychiatrische Universitätsklinik Basel gebracht.
Mhm.
Und dort ist er 4 Tage geblieben und man hat ihn wieder zurückgeschickt und hat kein Gutachten können machen, weil er ist so aggressiv auftreten und hat sich vehement geweigert, dass man mit ihm redet oder dass man ihn begutachtet, dass sie ihn haben wieder zurückschicken
müssen. Mhm.
Ein Monat später hat sein Anwalt dann ein Gesuch auf Haftentlassung gestellt.
Mhm.
Und dann gibt es alle möglichen Berichte, die ich gelesen habe, also vom Gefängnisaufseher, von Untersuchungsbeamten, von der Sozialberatung. Die Universitätsklinik hat dann auch noch etwas geschrieben und sie haben alle unisono gesagt, der Mann ist gefährlich, man darf den nicht aus dem Gefängnis entlassen.
Und trotzdem?
Trotzdem ist er dann einen Monat später entlassen worden. Und zwar, weil der Untersuchungsrichter selber mit ihm wollte reden. Und ist er dann zu ihm in die Zelle gegangen und das Gespräch hat 20 Minuten gedauert. So steht es im einen Untersuchungsbericht, den der Kanton angefertigt hat. 20 Minuten hat er mit ihm geredet und der Hakan hat den Untersuchungsrichter davon überzeugen, dass es eigentlich ganz normal ist, dass ihm das alles leid tut, die Überfälle, dass er einen Entzug machen will und dass er sich bessern will. Und das hat der Richter überzeugt und er hat ihn freilassen.
Und dann ist das Fatale passiert.
Genau, der Hakan hat nicht mehr können heimgehen, weil er hat Streit gehabt mit seiner Familie. Er hat die bedroht gehabt früher, er hat seine Mutter geschlagen, er hat sie sogar mit dem Tod bedroht. Deswegen hat er nicht mehr können heim. Aber er hat zu seiner einen Schwester können. Die war nämlich nicht mehr daheim gewesen. Die war schon verheiratet gewesen und hat schon ein Kind gehabt. Und hat in Basel in der Nähe vom Hauptbahnhof gewohnt. Und zu der, die hat ihn aufgenommen. Zu der hat er gehen können. Und dann ist es 4 Tage gegangen, bis er sie umgebracht hat. Und zwar war das an einem Abend, gewesen, wo die Schwester Suppe gekocht hat. Und irgendeine Stimme hat dem Hakan gesagt, dass sie die Suppe vergiftet hat. Und dann hat er das Messer genommen und hat sie umgebracht.
Eine fatale Geschichte jedenfalls, also trotz vielen verschiedenen Instanzen und das Ganze endet, ist er nachher am Schluss im Gefängnis gewesen wegen Mord und hat dann Selbstmord gemacht zum Schluss. Also wirklich eine tragische Geschichte. Jetzt aber die Geschichte kommt zu dir wie der zweite Bruder.
Genau. Ich habe eigentlich Kontakt mit dem Demir, einem Bruder vom Hakan, der auch älter ist, und mit seinem Anwalt. Die haben sich bei mir gemeldet, weil nach dem Selbstmord, beziehungsweise, ich stelle mir kurz den Demir vor, er ist, wie gesagt, ein Jahr älter als der Bruder und er hat sich eigentlich immer ein bisschen von der Familie abgekapselt. Also, wo das passiert ist mit der Schwester, hat er eigentlich irgendwie nichts mehr mit dem ganzen Welt zu tun. Er hat immer ein normales Leben geführt, er hat zuerst eine Ausbildung gemacht als Elektriker, dann ist er weg, er hat sich umschulen lassen, ist Informatiker geworden, relativ erfolgreich. Er war in Australien, er war in den USA und hat eigentlich das ganze Leben lang normal gearbeitet. Dann ist der Selbstmord passiert und ein paar Monate später ist er einfach zusammengebrochen und hat nicht mehr können arbeiten.
Hat er eine spezielle Beziehung gehabt, denn zu seinem Bruder Hakan?
Er hat gar keine Beziehung gehabt zu ihm. Also er ist ihn nie im Gefängnis besuchen und er hat ihn eigentlich behandelt, als würde er nicht existieren. Er hat ihm das auch nie verzeiht oder so. Sonst kein Kontakt gehabt zwischen den beiden.
Aber hat er dir erzählt, warum es zu dem Zusammenbruch gekommen ist?
Er weiß es selber nicht. Es ist einfach eines Tages ist nichts mehr gegangen. Es ist dann bei ihm eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert worden und auch Depressionen. Und es ist auch vom einen auf den anderen Tag gekommen.
Hat es dann eine Therapie gegeben oder etwas für ihn?
Er war 2 Jahre in Therapie gewesen, genau.
Was sind denn konkret Folgen gewesen für den? Hat er noch weiter können arbeiten oder wie ist das weitergegangen?
Nein, also nach 2 Jahren Therapie hat dann auch die IV ihm eine 100%ige Arbeitsunfähigkeit attestiert. Und ja, er kann nicht mehr arbeiten. Mhm. Und wieso die beiden sich jetzt bei mir gemeldet haben, ist, weil sie Schadenersatz wollen.
Eben genau, jetzt fängt er an, sich juristisch zu wehren.
Genau.
Aber gegen wen?
Ja, das ist ein bisschen die Frage, wo man bis heute eigentlich nicht genau weiss, wer eigentlich zuständig ist. Also am Anfang haben sie es probiert im Kanton Basel-Land. Mhm. Weil von dort kommen die beiden her. Sie haben sich beim Kanton gemeldet, haben dort auch Gespräche gehabt mit verschiedenen Leuten und das ist aber irgendwie im Sand verlaufen und man hat ihnen dann mitteilt, dass sie zu der Opferhilfe sollten gehen beim Kanton Basel-Stadt, weil dort ist der Mord passiert.
Also er ist einfach in anderen Worten weitergereicht worden. Aber was für eine Begründung kommt er überhaupt, der Demir? Was ist seine Begründung, um Opferhilfe überzukommen?
Er argumentiert, dass, weil man den Hakan aus dem Gefängnis entlassen hat, ist es zu dem Mord an seiner Schwester gekommen und letztlich dann auch zu der ganzen Odyssee im Gefängnis und dem Selbstmord und letztlich halt zu der posttraumatischen Belastungsstörung vom Demir. Und das ist alles nur passiert, weil man ihn aus der Haft entlassen hat, dort, weil der Untersuchungsrichter eine falsche Entscheidung getroffen hat und den Hakan aus der Haft entlassen hat.
Aber die Ereignisse liegen ja auch schon ein Stück in der Vergangenheit.
Genau, es ist halt, er hat wie funktioniert, während 20 Jahren. Es hat dann wie nur das eine Ereignis gebraucht, also der Selbstmord, und dann ist das Kartenhaus halt zusammengefallen.
Gut, und jetzt ist bei der Opferhilfe von Basel-Stadt. Und was ist jetzt mit seinem Gesuch passiert?
Genau, er ist jetzt bei der Opferhilfe in Basel-Stadt und die argumentieren halt, dass er viel zu spät kommt, dass er sich 1999 hätte melden sollen, beziehungsweise die Frist dann einhalten, ab dann, und das hat er halt nicht gemacht und deswegen ist es auch abgelehnt worden.
Katrin Reichmuth vom juristischen Beraterdienst vom Beobachter. Zuerst mal ein bisschen zur Klärung. Opferhilfe, was ist das ganz genau?
Ja, die Opferhilfe, das ist eine staatliche Hilfe für Opfer, wie es so sagt, aber auch für Angehörige. Okay. Also für Ehepartner, für Kinder und auch für andere nahestehende Personen, wie jetzt zum Beispiel in dem Fall der Brüder. Mhm. Das fällt alles unter den Begriff. Man sagt, wir Opfer oder angehörige Personen haben Anspruch auf finanzielle Hilfe, auch Beratung und Soforthilfe, wenn ihnen durch eine Straftat irgendwie etwas Körperliches oder auch Psychisches, wenn sie körperlich oder psychisch verletzt worden sind. Das sind vor allem Körperverletzungen, Tötungen und auch Sexualdelikte und auch Verkehrsunfälle, aber nicht Vermögensdelikte, also nicht Diebstahl oder Betrug, das fällt alles nicht darunter, unter den Opferhilfe-Begriff. Einfach das mal so ein bisschen zum Einordnen. Dann zurück zu dieser finanziellen Wiedergutmachung, wo wir jetzt ja bei diesem Fall, geht es ja vor allem darum, also so wie ich den Fall gelesen habe, geht es darum, dass der Anwalt eine Entschädigung fordert. Er hat es zuerst über Staatshaftung versucht und dann ist er weitergeleitet worden über die Opferhilfe. Und das ist tatsächlich so, es gibt die finanzielle Hilfe der Opferhilfe, wie man so sagt. Auch anwaltliche Beratungen sind drin, auch therapeutische, medizinische Hilfe oder einfach sonstige Unterstützungshilfe. Und dazu kommt natürlich noch Schmerzensgelder, die werden gesprochen, also sogenannte Genugtuungen. Und jetzt in dem Fall, ich gehe davon aus, es ist ein bisschen im Anwalt auf das angegangen, konkrete Schäden, die entstanden sind durch eine Straftat. Also Erwerbsausfall, Versorgerschäden oder manchmal sogar Bestattungsschäden, die dort darunter subsumiert werden. Und die werden dann über die Opferhilfe in Form von Entschädigungen zurückvergütet. Also das ist einfach mal das System von der Opferhilfe.
Mhm. Aber passt, also aus dem heraus, was du jetzt sagst, lese ich zumindest, dass er tatsächlich könnte einen Anspruch haben, der Bruder?
Ja, das stellt sich die Frage. Das habe ich dann auch, als ich dann das Opferhilfegesetz wieder vorgenommen habe und das mal angeschaut habe, was die Voraussetzungen sind. Natürlich könnte man das so darunter subsumieren. Ich hatte als ersten Gedanken Staatshaftung, weil der Staat, also ein Beamter, der Untersuchungsrichter, hat ihn entlassen. Und die Frage ist, hat er einen Fehler gemacht oder nicht? Und wenn er einen Fehler gemacht hätte, dann würde man eher über die Staatshaftung gehen. Aber da geht es jetzt um die Opferhilfe. Und mir scheint es schon auch danach, dass der Anwalt, Patrick Wagner da, der Basler Anwalt, es vielleicht auch ein Präjudiz hat wollen schaffen mit dem Fall. Oder ist er auch immer noch dran? Weil das kommen wir später auch dazu, weil es im Bundesgericht vielleicht sogar zum Bundesgericht weitergezogen wird. Ich habe vorliegend einfach eher grosse Fragen wegen dem Zeithorizont.
Eben, wird verjährt so eine Opferhilfe dann?
Im Opferhilfegesetz steht, dass man ein Gesuch um Opferhilfe muss innerhalb 5 Jahren seit der Straftat einreichen. Und das ist vorliegend nicht gegeben. Es ist schon sehr lange her. Und der Anwalt Wagner hat ja selber gesagt, im Text habe ich das nachgelesen, wenn er 1999, der Demir, sich krank schreiben lassen hätte nach dem schrecklichen Vorfall, dann hätte er ziemlich sicher Anspruch gehabt auf Opferhilfe.
Genau, das ist eigentlich der Punkt vom Anwalt, dass er da einen Präzedenzfall schaffen will, weil er argumentiert, dass es nicht fair ist, dass der Demir sich 20 Jahre lang durchgekämpft hat und jetzt trotzdem offensichtlich von dem Vorfall 1999 zu leiden hat und dass es jetzt verwehrt, also dass ihm die Hilfe, die Opferhilfe oder die Entschädigung verwehrt wird.
Mhm. Kommen wir nochmal zum Fall in der richtigen Reihenfolge der Ereignisse. Hat das weitergezogen in dem Fall?
Genau, das ist dann ein Appellationsgericht gegangen im Kanton Basel-Stadt und die haben es aber mit der gleichen Begründung auch wieder abgelehnt, dass es verjährt ist.
Und heute, wie geht es einem Demir?
Ja, nicht gut. er will eigentlich immer noch Gerechtigkeit haben. Also er fühlt sich ungerecht behandelt. Er hat mir auch gesagt, dass es ihm eigentlich nicht um Geld geht. Und ich glaube ihm auch das. Es geht ihm mehr darum, dass ihm irgendjemand mal sorry sagt, eigentlich. Und jetzt ist es so, dass die beiden das als Bundesgericht dann weiterziehen. Und sie haben auch eine interessante Argumentation, wie sie das machen wollen. Und zwar zumindest der Anwalt argumentiert mit Asbestfällen, was ich noch interessant gefunden habe. Mhm. Und zwar sagt er, dass bei den Asbestfällen es auch immer Jahrzehnte gegangen ist, zum Teil, bis die Opfer, die dem Asbest ausgesetzt waren, bis die Schäden davongetragen haben. Und dass man denen auch Schadenersatz zugesprochen hat letztlich, auch wenn es 20 Jahre oder 30 Jahre her ist, seit sie dem Asbest ausgesetzt worden sind. Und er meint, sein Fall ist eigentlich das Gleiche. Das kann man vergleichen mit dem Asbest. Das ist einfach 20 Jahre gegangen, bis es Auswirkungen gehabt hat.
Mhm. Und wenn man so viel hat, dass alles irgendwie im 1999 auch ein wichtiger Stein, der ins Rollen gebracht worden ist, ist der Untersuchungsrichter gewesen, wo der Hakan dann eigentlich entlassen hat. Ist dem mal etwas passiert?
Nein, der hat auch nie irgendeine Schuld eingestanden. Also man hat den ein paar Mal interviewt. Und der war nicht lange Richter gewesen, übrigens. Oder nicht lange Richter geblieben. Nein, dem ist nie etwas passiert. Und er hat es auch nie gesehen.
Okay. Eben, wir haben jetzt gerade gehört von einem Vergleich mit Asbest, oder? Dass die Langzeitwirkung quasi wie dort am Anfang gar noch nicht Ich lag bei Xie ist eine Opferhilfe. Und mit dem Argument, Katrin, was meinst du, was wird das Bundesgericht sagen dazu?
Das weiss ich nicht. Ich finde die Argumentation vom Appellationsbericht, dass das Haftpflichtfälle sind und das sind keine Opferhilfefälle. Und bei den Opferhilfefällen zahlt ja die Allgemeinheit und bei der Haftpflicht eine Versicherung in dem Sinn oder die Person, die schädigt. Es ist eine interessante Argumentation. Ich bin sehr gespannt. Es ist ein kreativer Anwalt, der Herr Wagner, der mal das ganze Konstrukt versucht zu rütteln. Und ich finde das interessant. Und die Richterinnen und Richter in Lausanne werden sich darüber sehr wahrscheinlich die Köpfe zerbrechen. Ich bin gespannt, ob sie etwas Neues, ob sie das werden umkippen. Den Entscheid.
Und wenn sie es nicht machen, dann hat der Herr Wagner schon gesagt, wenn es bis nach Straßburg geht.
Dann wäre es so, wie bei das Bestfall allenfalls, könnte es rauskommen, dass die Schweiz ermahnt wird.
Der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Produktion Erik Facon und Carlo Ladi. Nachzulesen ist diese Episode im Heft vom 11. Oktober 2024 oder auch online.